Es ist 8:10. Der Taz-Journalist und Buchautor Uwe Rader muss eine besondere Beziehung zu Flüssen haben. Nach der Oder und der Memel hat er jetzt nämlich einem weiteren Fluss ein Buch gewidmet, der Elbe. Geschrieben in Erinnerung an seinen Vater und seine Vorfahren am böhmischen Lauf der Elbe. Herr Rader, schon guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Erkundung der europäischen Geschichte entlang der Elbe beginnt also erstmal als Familiengeschichte. Was verbindet Sie da ganz persönlich mit der Elbe?
Die Familie väterlicherseits stammt von der oberen Elbe, von Hohenelbe-Würchlabi. Und mein Großonkel war ein Elbschiffer. Der fuhr seit den 30er Jahren mit seinem Kahn bis nach Hamburg und er konnte das auch nach dem Krieg fortsetzen. Und da gibt es auch eine richtige spannende Geschichte aus dem Europa des Kalten Krieges, mit der ich dieses Buch begonnen habe.
Nämlich, deuten Sie die ruhig an.
Ja, 1948 nach dem kommunistischen Februarputsch in Prag hat mein Großonkel einen Politiker außer Landes gebracht auf seinem Elbkahn. Er hat ihn nach Hamburg gebracht. Ladislav Feierabend hieß dieser Politiker. Er war konservativ und nach dem Krieg unerwünschte Person in der Tschechoslowakei geworden. Es drohte ihm ein Schauprozess und mein Großonkel hat ihn als Fluchthelfer gerettet.
Da deutet sich also schon an, welche Bedeutung die Elbe auch als Grenzfluss hat, als europäischer Fluss. Konrad Adenauer, auf den Sie auch in Ihrem Buch eingehen, hat mal gesagt, hinter der Elbe beginne Asien. Wenn er den Fluss mit dem Zug überquere, dann soll er die Vorhänge zugezogen haben, um die asiatische Steppe nicht zu sehen. Markiert die Elbe tatsächlich in ganz besonderer Weise Grenzen?
In dieser Wahrnehmung schon. Da hat sich etwas eingeschrieben, auch in der deutschen Wahrnehmung der Elbe. Denken Sie nur an Karl der Große. Sein Karolingerreich endete an der Elbe. Östlich davon lebten die Slawen. Also dieser Topos der Grenze, der ist noch sehr stark. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Elbe auf 94 Kilometern die innerdeutsche Grenze markierte. Also nicht nur die Mauer in Berlin ist ein Symbol der Teilung Deutschlands, sondern auch die Elbe. Aber die Elbe hat in ihrer Geschichte auch immer gemeinsame Räume hervorgebracht. Der Elbsandstein aus dem Elbsandsteingebirge kam bis nach Hamburg. Das Rathaus ist dort gebaut worden. Die Reformation hat sich zu beiden Seiten der Elbe ausgebreitet und es gibt in Hamburg heute noch im Freihafen den Moldauhafen, der zeigt, dass die Schifffahrt und auch dass die Fluchtgeschichte meines Großonkels ist dafür ein Beispiel, sich nie an die Grenzen gehalten hat, die die Staaten der Elbe auferlegt haben.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Grenzziehung dieses Flusses, gilt das dann auch übertragen auf die Geisteshaltung der Menschen? Also gibt es Unterschiede von denen, die nördlich und südlich der Elbe leben?
Nein, die gibt es nicht. Also ich habe in meinem Buch auch versucht, diese Vorstellung der Grenze entlang des Flusses zu unterlaufen. Also wenn man schon von einer Grenze an der Elbe sprechen kann, dann ist es eher die zwischen dem Oberlauf und dem Unterlauf. Denken Sie an das barocke Sinnesfreudige in Böhmen und in Sachsen und das preußisch Nüchterne am Mittel- und Unterlauf der Elbe. Also da treffen schon zwei europäische Geisteshaltungen aufeinander. Christian Graf von Krockow hat das mal genannt, das preußisch-sächsische Elementargesetz oder Yin und Yang an der Elbe. Also ich habe das in meinem Buch versucht, den Dualismus an der Elbe zu nennen, aber es ist sozusagen ein Aufeinandertreffen eher am Ober- und am Unterlauf und nicht entlang dieser Grenze, die die Elbe einmal gebildet hat.
Ein ganzes Kapitel widmen Sie auch der Elbe als literarischem Erinnerungsort. Bietet der Fluss denn tatsächlich den Schriftstellern eine Projektionsfläche? Ich wüsste jetzt gar nicht, was es für einen berühmten Elbe-Roman gibt.
Man kann die Elbe nicht mit dem Rhein vergleichen, über den sehr viel geschrieben wurde, der auch irgendwie ein literarischer Erinnerungsort ist. Nein, die Schriftsteller haben die Elbe tatsächlich eher im Zusammenhang mit der deutsch-deutschen Teilung gesehen und der Grenzziehung. Da gibt es sehr viele Beispiele in der Literatur. Christa Wolf hat geschrieben, wenn sie zwei Tage vorher an der Elbe gewesen wäre, wäre ihr Leben ganz anders verlaufen. Und so blieb sie halt östlich der Elbe. Sie kam nicht mehr rüber. gegenüber. Es gibt aber im Wendland einen sehr engagierten Literaturwissenschaftler, Axel Kaas, der all diese Einträge in der Literatur zur Grenze gesammelt hat und in den Kasematten der Dömitzer Eisenbahnbrücke ein Museum Literaturraum Elbe aufbauen möchte. Das finde ich eine sehr schöne Sache, gerade weil man vielleicht einfach auch immer noch erinnern muss an die Teilung. 94 Kilometer lang war diese Elbgrenze lang. Auf der östlichen Seite stand ein Zaun. Man hat im Grunde gar nicht durchblicken können. Also die Menschen lebten am Fluss, ohne ihn zu sehen.
Haben Sie einen ganz bestimmten Lieblingsplatz an der Elbe?
Ja, die mittlere Elbe. Ich glaube, wenn Sie mal mit dem Fahrrad die gesamte Elbe entlanglaufen, gibt es sehr markante Landschaften. Das Elbsandsteingebirge, die Sächsische Schweiz, ist eine Marke, eine touristische Marke. Die Hamburger Elbe ebenso. Diese mittlere Elbe ist sehr unspektakulär, aber trotzdem wunderschön. Die Grenzen zwischen Land und Wasser verschwinden manchmal. Also für mich ist das Landschaftserleben dort etwas ganz Großartiges.
Die Elbe, Europas Geschichte im Fluss. Das neue Buch von Uwe Rader ist im Siedler Verlag erschienen. 320 Seiten für 19,99 €. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke.
Dankeschön.